Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen zu Lux Brunch 43. Hallo Nefeli.
Hallo Anselm.
Heute machen wir eine Sonderfolge. Heute sprechen wir mal nicht über ein einziges Buch, sondern über etwas viel Interessanteres, über uns.
Oh, heute lernt man uns kennen.
Es soll um das Lesen gehen und um das Schreiben. Das Schreiben durchs Lesen und das Lesen durchs Schreiben. Also genau genommen wollte ich dich mal ein bisschen nach deiner Lesebiografie ausfragen, Nefeli. Ich wollte wissen, wann hast du angefangen zu lesen und warum und woran kannst du dich da noch erinnern?
Okay, starten wir früh.
Ja, starten wir frisch und früh.
Ich hatte immer eine Faszination für Bücher, auch schon als kleines Kind, und ich konnte es kaum erwarten, lesen zu lernen.
Aber kannst du dich noch daran erinnern, dass du irgendwie vor Büchern standst und das toll fandest, dass es die gibt?
Ja, ja.
Aber du
weißt
nicht mehr warum. Du weißt nur, weißt du, wo diese Bücher standen?
Also meine Mutter hatte griechische Bücher zu Hause und es war ja klar, dass ich die nicht lesen kann. Meine Griechischkenntnisse waren auch zu weit weg. Und wir waren aber manchmal bei Freunden und
deine Griechischkenntnisse waren zu weit weg? Das klingt so, als ob du Griechischkenntnisse gehabt hättest und dann verlernt hättest, als du 5 warst, dann schon nicht mehr. Also mit 1 fließend Griechisch, aber dann lange nicht probiert. Nein, also wie meinst du das?
Also meine Mutter hat mit mir Griechisch gesprochen, aber ich habe sehr spät das Sprechen angefangen und dann immer nur auf Deutsch geantwortet.
Ah, okay.
Und das hat eben auch dazu geführt, dass ich als Kind keinerlei Interesse für die griechische Sprache hatte. Ich habe sie zwar irgendwie verstehen können, aber ich wollte, es kam mir gar nicht in den Sinn, Griechisch schreiben oder lesen lernen zu wollen.
Aber wer hat denn mit dir Deutsch gesprochen, wenn deine Mutter nur Griechisch mit dir gesprochen hat?
Freunde, zu denen mich meine Mutter geschickt hat, damit ich Deutsch lerne.
Okay, ja.
Das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber auf jeden Fall war es einfach so, dass ich dadurch als Kind auch schlecht Deutsch gesprochen habe, weil das Deutsch meiner Mutter, sie hat dann auch versucht, mit mir Deutsch zu sprechen, ganz oft, weil sie gemerkt hat, dass ich eben nicht auf Griechisch antworte. Sie hat dadurch ein sehr brüchiges Deutsch gesprochen und ich hatte jahrelang Probleme mit Dativ, Akkusativ und auch so Satzkonstruktionen und bis heute habe ich keinen Sinn für Redewendungen, weil ich nicht damit aufgewachsen bin. Und ich kann mir vorstellen, dass das aber auch mit ein Grund war, warum ich lesen wollte, damit ich halt auch, ich war so vielleicht nicht besessen davon, Deutsch zu lernen, aber ich wollte auf jeden Fall irgendwie nicht auffallen. Und auch sowas wie Migration gab es damals in dieser kleinen fränkischen Stadt nicht in dem Sinne. Also ich hatte das Gefühl, ich war damals auch die Einzige in der Grundschule, die nicht so gut Deutsch gesprochen hat. Ja. Andere Zeiten, das wäre es heute natürlich ganz anders, aber damals hatte ich schon das Gefühl, damit aufzufallen. Und naja, auf jeden Fall, ich hatte eine Faszination für Bücher. Ich weiß auch noch, dass es, also diese Szene erzählt mir so eine Freundin von meiner Mutter auch immer ganz gerne, dass ich vor Straßenschildern stand und dann immer so gezählt habe, die Buchstaben, und dann gefragt habe, was ist denn der 5. Buchstabe? Und so wollte ich schon, bevor es in die Grundschule ging, so quasi lesen lernen.
Ja.
Und meine erste richtige Bucherinnerung ist, da war ich im Winterurlaub. Also ich habe davor auch schon andere Bücher gelesen, aber das weiß ich noch, das Buch fand ich richtig toll. Ich habe es versucht zu finden und ich habe es nicht mehr gefunden. Es war ein Kinderbuch. Und zwar handelte es von einem kleinen Jungen, der eine ältere Schwester hat. Und die ältere Schwester geht schon zur Schule und der kleine Junge aber noch nicht. Mhm. Und der kleine Junge sitzt dann immer am Esstisch, wenn die Schwester lesen lernt. Und irgendwann kann er besser lesen als sie, aber nur die Buchstaben auf den Kopf gedreht,
ach, so,
weil er sitzt
ihr
immer gegenüber.
Ja.
Und das fand ich so cool. Und ich glaube, es hat auch keinerlei Spannung, aber irgendwie dachte ich, das könnte auch ich sein.
Das hat dich voll erreicht.
Das
war genau das Richtige
erreicht
für dich damals. Ich kenne das Buch leider nicht, ich kann dir da nicht helfen. Vielleicht kann eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sagen, was das für ein Kinderbuch
Das würde mich sehr freuen. Ne? Ich weiß auch gar
nicht mehr.
Schreibt uns. Das wäre toll. Das war, und ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich so richtig begeistert war. Und dann, ich habe sehr, sehr viel gelesen. Also es führte auch dazu, ich hatte natürlich brauchte sehr schön einen Bibliotheksausweis. Und meine Mutter hat mir immer die Knackshefte von der Sparkasse mitgebracht.
Ah, die Knackshefte, ja, die kenne ich auch.
Das war, die waren sehr hoch im Kurs bei mir. Die fand ich richtig gut. Und dabei belasse ich es erstmal. Ich möchte gleich nochmal über andere Leseeindrücke erzählen, weil ich das auch, ich finde es selber auch spannend, auch irgendwie so zu noch drüber nachzudenken, wann einen welches Buch in der Kindheit und in der frühen Jugend erreicht hat und was das auch, ich meine, wir beide sind ja auch Autoren und das hat ja auch wahrscheinlich damit zu tun, dass wir gerne gelesen haben, ja, oder? Das ist ja untrennbar.
Würde ich auch sagen, ja.
Wie kamst du denn zum Lesen?
Ich glaube durchs Vorlesen. Also meine Mutter hat mir Märchen vorgelesen. Ich habe auch drei ältere Geschwister, die haben mir manchmal auch was vorgelesen. Ich kann mich dunkel an Janosch erinnern. Mhm. An so wie schönes Panama und auch die Bilder dazu angeguckt. Dann gab es Hörspielplatten, wie zum Beispiel Till Eulenspiegel, das habe ich sehr viel gehört. Oder halt so Märchenplatten mit dem Sprecher Hans Pätsch.
Ja.
Der hat so eine ganz markante, tiefe, beruhigende Stimme. Und da gab es dann sowas wie Hänsel und Gretel und so weiter. Dann gab es die berühmte Platte Betthupferl mit Liedern, Geschichten, Anekdoten, Witzen, die meine Schwestern mir weitervermacht haben. Und heute streiten sich alle in der Familie, wer die jetzt eigentlich hat. Ich habe die irgendwann nochmal auf dem Flohmarkt nachgekauft, weil diese Betthupferl-Platte ist extrem begehrt bei uns. Es fing also übers Zuhören an.
Spannend.
Und dann wollte ich ähnlich wie du auch gern lesen. Das fand ich auch früh attraktiv zu verstehen, wie diese Buchstaben da zusammenhängen. Mhm. Und mein Vater hat mir Lesen beigebracht, bevor ich in die Grundschule gekommen bin. Und das ging recht leicht, habe ich so in Erinnerung. Mhm. Also das war eine Erfolgsgeschichte. Und dann habe ich keine Ahnung, was ich als erstes gelesen habe, weil mir dieses Vorlesen in dem Alter halt irgendwie wichtiger war. In der Grundschule kamen dann bestimmt irgendwie so Sachen wie TKKG, drei Fragezeichen, auch mal selber ein Märchen gelesen vielleicht. Die kleine Hexe erinnere ich mich dran, das fand ich super. Aber ich weiß nicht, ob ich es zuerst vorgelesen oder zuerst selbst gelesen habe. Mhm. Ich glaube, vorgelesen auch wieder. Bilbo und seine Bande ist ein Räuberroman, der mir noch einfällt. Pippi Langstrumpf und dann auch recht bald die lustigen Taschenbücher.
Ah ja.
Und es gab Mickey-Maus-Hefte, manchmal mit so einem Gimmick drin. Da fand ich jetzt die Geschichten aber nicht so toll.
Spannend.
Die lustigen Taschenbücher fand ich aber teilweise gut. Und mir hat immer Donald leid getan, weil der immer so viel arbeitet und so wenig Geld hat. Das habe ich damals schon verstanden, dass das eine schwierige Sache ist mit dem Kapitalismus.
Ja, die lustigen Taschenbücher mochte ich auch immer sehr gerne. Die blätter ich auch bis heute auch immer noch sehr gerne, wenn ich gestresst bin. Ich finde es ganz interessant. Ich habe keine Erinnerung daran, dass mir vorgelesen worden ist. Mhm. Deswegen, also dieses Vorlesen.
Auch keine Hörspiele?
Nee.
Schade, ja.
Also ich wusste bei meinem Vater, bei meinem Bruder hatte Kassetten, aber ich hatte, dadurch, dass ich nicht durch mit diesem Vorlesen aufgewachsen bin, war es mir ganz fremd, mich neben einen CD- oder Kassettenrekorder zu setzen und einfach zuzuhören. Ich wollte eigentlich direkt selber lesen. Also es war mein einziger Zugang quasi an Literatur oder an Bücher, dass ich mir halt selber irgendwie, dass ich da selber rankomme.
Haben denn Bilder eine Rolle gespielt für dich?
Nee.
Kannst du dich an sowas erinnern wie Kinderbücher mit Bildern, so die Raupe Nimmersatt und so, weil das war im Kindergarten für mich auch der totale Knaller. Diese Raupe, die sich durch immer mehr Sachen durchfrisst,
also
fällt mir gerade ein.
Dieses Buch, was ich gerade erzählt hatte von diesem Jungen und dieser Schwester, das war ein bebildertes Kinderbuch. Da gab es Bilder drin. Das fand ich, und das mochte ich auch, glaube ich, von der Optik ganz gerne. Aber an sich habe ich mich für die Bilder nicht interessiert. Ich hatte auch wenig Bilderbücher zu Hause. Eigentlich gar nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Und ich glaube, dann fing das eigentlich recht schnell an, dass ich, also für mich war Lesen lernen auch keine Hürde. Ich konnte es auch relativ, es war auch hier eine Erfolgsgeschichte. Ich glaube, das fand ich auch ganz gut, dass ich einfach in etwas gut war und ich konnte einfach gut lesen. Ich war auch im Vorlesen immer gut in der Schule.
Da gab es dann auch so Wettbewerbe und Preise, ne? Da habe ich ein paar Tafeln Schokolade abgegriffen. Oh, ja.
Ich war auch da ganz stolz, vor allem in der 5., 6. Klasse. Ja. Und ich glaube, so meine ersten, also so die ersten Sachen, die ich lesetechnisch gebinged habe,
ja,
war Astrid Lindgren.
Ja, weißt du noch, was dich da besonders angesprochen hat?
Madita.
Oh.
Weil ich mich natürlich mit Madita absolut identifiziert hatte.
Ja.
Ich habe auch die Bilder gesehen und ich wollte auch einfach aussehen wie sie. Ich wollte relativ.
Wie sieht die nochmal aus?
Die hatte so braune, lange Haare.
Ja.
Und aber auch so ein bisschen so welliges Haar. Und ich wollte genauso.
Ein Wuschelkopf vielleicht?
Ein Wuschelkopf. Ja. Und ich wollte genauso aussehen wie Madita. Ja. Und ich wollte auch alles so machen wie Madita. Und ich glaube, Madita fand ich richtig gut. Ich glaube, das war auch vielleicht das Erste, was ich gelesen habe. Ich hatte, also glücklicherweise, ich habe eine Patentante, die sehr belesen ist, mit der ich mich auch bis heute noch über Bücher austausche. Und sie ist, sie hat mir all ihre Kinderbücher vermacht.
Cool.
Und da steht auch wirklich noch drauf, irgendwie gehört Uschi 1967 und so. Also so ganz alte Ausgaben. Und die sind mir auch bis heute heilig. Also die sind auch gut aufbewahrt bei mir. Und ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich alles gelesen habe, was ich kriegen konnte von Astrid Lindgren. Und über die Brüder Löwenherz haben wir auch hier schon mal eine Folge gemacht, weil mich das auch sehr geprägt hat als Kind.
Ja.
Weil ich sehr abgeholt davon war, dass es Bücher, Kinderbücher auch gibt, die auch für traurige Kinder sind. Weil mich das schon, also ich hatte richtig das Bedürfnis, auch was lesen zu können, wo auch was Trauriges passiert. Mich hat das immer so ein bisschen genervt, dass immer alles so fröhlich ist.
Mhm.
Ich mochte auch deswegen das Buch Prinzessin Sarah sehr gerne.
Das kenne ich nicht. Prinzessin Sarah.
Ja, das wurde auch verfilmt, was auch eine schöne und traurige Verfilmung ist. Mhm. Das handelt irgendwie von einem Mädchen, ich krieg's nicht mal ganz beisammen, aber die wächst dann nicht zu Hause auf, sondern wird irgendwie, ist dann bei so einem Kinderheim und die Eltern sind weg und dann ist es aber so, dass sie plötzlich von einem Tag auf den nächsten reich ist, weil irgendjemand stirbt und dann ist sie aber ganz einsam damit. Also aber es ist irgendwie, das hat mich total fasziniert. Ich glaube sowieso so Geschichten, wo Kinder plötzlich alleine sind und es aber durchstehen, das war für mich total gut. Und dann auch andere Anekdote, das erste Buch, bei dem ich geweint habe, das weiß ich noch, da war ich in der Grundschule und ich habe relativ spät gecheckt, dass es den Zweiten Weltkrieg gegeben hat und wir hatten irgendwie in der Schule darüber gesprochen.
Als Hitler das rosarote Kaninchen stahl?
Nee. Nein. So leicht dann doch nicht. Und dann war ich total erschüttert darüber, über Krieg.
Ja.
Und ich weiß noch, dass ich dann in der Stadtbibliothek war und dann habe ich dann gefragt, was haben Sie denn über den Zweiten Weltkrieg, was ich
alles klar
könnte?
Alles klar, Nefeli. Guten Tag. Mein Name ist Nefeli Kavouras. Was haben Sie denn über den Zweiten Weltkrieg anzubieten hier in Ihrem Sortiment?
So als, ich war 9 oder so oder 8. Und dann,
drollig.
Ja, eigentlich Anne Frank, aber das ist schon gerade ausgeliehen. Aber wir haben ein Buch quasi von, und ich dachte, das Anne Frank, das sagt mir auch was irgendwie. Aber wir haben ein Buch von der quasi besten Freundin von Anne Frank, von Hannah Elisabeth Pick Goslar. Die hatte zwei Bücher geschrieben und eins war eine Ravensburger Ausgabe für Kinder ab 12.
Ja.
Also es ist nicht unbedingt auch kindergerecht geschrieben, aber es war halt so ein bisschen so, ich glaube, es war als Schullektüre getarnt. Und dann meinte sie so, aber du bist ja nicht 12. Dann meinte ich schluck, schluck,
doch,
schluck. Und dann habe ich einen Jungen gefunden in der Bibliothek, der es dann für mich ausgeliehen hat. Ja. Und ich habe es in einer Nacht gelesen. Und ich weiß noch, wie ich dann so mitten in der Nacht dann aufgestanden bin, heulend zu meiner Mutter gegangen bin und man gemeint habe, ich wusste nicht, dass Bücher mich zum Weinen bringen können.
Oh, ja.
Und es war so.
Weißt du noch, wie das hieß oder heißt?
Ich glaube, man kann es ganz, also es gibt drei unterschiedliche Titel, aber ich glaube, es ist immer das gleiche Buch. Also ich glaube, vor allem, man muss einfach Pick Goslar suchen. Die hat einfach auch für Erwachsene eigentlich Ausgaben geschrieben über diese Freundschaft zu Anne Frank und die sie als, das ist auch da wirklich einfach sehr, sehr berührend.
Ja.
Weil die sich verlieren und dann in einem Nebenlager dann auch plötzlich wiedersehen später.
Mhm.
Und ich glaube, und die waren ja damals auch, also es ist aus der Sicht von ihr aus der zwölfjährigen Perspektive auch geschrieben. Und dadurch ist es auch, glaube ich, für Jugendliche eine gute Ranführung eigentlich an das Thema. Aber das war für mich ein sehr schlimmes Leseerlebnis, aber auch ein gutes.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, Märchen nicht?
Nee.
Das gab's bei euch nicht. Ja, das hat bei uns schon eine große Rolle gespielt. Dann auch irgendwie in der Kirche die Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament, die ja auch ja nicht unbedingt kindgerecht sind und einfach auch irgendwie eine gewisse Wildheit beinhalten. Also allein schon irgendwie diese 10 Plagen und Moses teilt das Meer und das Volk der Juden flüchtet aus Ägypten dann muss man Blut an die Tür schmieren, damit der Erstgeborene nicht getötet wird und so. Also da war ordentlich was los immer. Lot erstarrt zwar nicht zur Salzsäule, aber seine Frau, weil sie sich nochmal umdreht und Sodom und Gomorra und die Arche Noah und hast du nicht gesehen. Und dann hatte mein Vater mein Vater und meine Mutter haben, seit ich denken kann, nicht mehr gemeinsam in einem Zimmer gelebt oder in einem Ehebett geschlafen. Mein Vater hatte so einen 15 Quadratmeter Raum, der bestand zu 3 Seiten hin nur aus Büchern.
Oh.
Bis zur Decke, einem schmalen Bett und einem Schreibtisch. Hauste mein Vater. Und natürlich war das nicht uninteressant, als Kind mal zu gucken, was da so für Bücher stehen. Und mein Vater hat mir dann auch Sachen vorgelesen auf, halb meinen Wunsch, halb hat er da selber so drauf hingedrängt. Also er meinte immer so, ich kann dir mal was richtig Unheimliches vorlesen. Und dann hat er gesagt, das Gespensterschiff von Hauf. Aber noch bist du zu jung. Wenn du 9 bist, dann lese ich es dir vor. Und ich habe immer gewartet. Und mit 9 hat er mir dann das Gespensterschiff vorgelesen, wo da so ein Kapitän an den Mast genagelt ist, so eine untote Crew. Dann kam irgendwie hier The Rime of the Ancient Mariner, so ein Gedicht, das so ähnlich ist von Samuel Taylor Coleridge. Dann hat er mir Karl May vorgelesen, da hatte er irgendwie einige Bände. Winnetou 1, 2, 3, Der Schatz im Silbersee, nachher dann irgendwie der Schut und irgendwelche orientalischen Sachen, Der Mahdi. Und da hat er mir die kompletten Bücher vorgelesen.
Toll.
Und die waren schon teilweise auch langatmig für mich, glaube ich, aber dann doch einfach auch so spannend, weil das ja so wie Abenteuer, Jungskram, Western, keine Ahnung war. Müsste ich heute noch mal reingucken in die Karl-May-Bücher, wie ich die jetzt so finde. Aber das hat mich gar nicht so beeindruckt, aber es war irgendwie trotzdem ganz cool.
Und, aber das heißt, du mochtest schon früh einfach so Schauriges und ich meine, dass das...
Ja, ich glaube schon. Also zum einen hatte ich sehr viele Albträume und sehr viele so Ängste vor so Geistern, Dämonen und meinen eigenen Innenwelten oder auch auf symbolisch umgeschriebene Weise von meiner Familie. Da waren einfach gruselige Kräfte am Werk so. Und gleichzeitig hatte ich da große Angst, aber irgendwie auch dann so eine Neugier. Und wenn ich mich dann mutig genug gefühlt habe, dann wollte ich immer wissen, was hat's denn mit den ganzen Geistern, Gespenstern, Werwölfen und so auf sich. Und mein Vater hat da ein bisschen Öl ins Feuer gegossen mit seinem, wenn du 9 bist, dann. Und dann weiß ich noch, wir hatten eine Kinder- und Jugendbibliothek im Ort oder Bücherei. Und da gab es sehr viele 3-Fragezeichen-Bücher.
Ah, ja.
Und da weiß ich noch, das Erste, was ich mir ausgeliehen habe, war die 3 Fragezeichen und der grüne Geist. Und das fand ich auch ganz spannend. Süß. Das habe ich auch so allein gelesen. Und dann hatten meine Geschwister so Bücher wie Die unendliche Geschichte. Mhm. Oder eben diese Pippi Langstrumpf-Sachen, Brüder Löwenherz, ja. Das habe ich dann auch gelesen, da war ich aber, glaube ich, schon im Gymnasium mit, also unendliche Geschichte. Und habe dann den Film gesehen und war enttäuscht, weil der in der Mitte abbricht und weil ich mir alles anders vorgestellt hatte und so. Das war,
oh nein.
Das war eine große Katastrophe.
Ja, ich weiß noch, dass es mir ein bisschen so ähnlich mit Momo ging, dass ich das Buch total geliebt habe.
Oh Gott, Momo mit Radost Bokel.
Ja, aber den Film, damit konnte ich gar nichts anfangen. Ich möchte kurz auf die Bibliotheken eingehen. Also ich finde, also in meiner Lesebiografie war es absolut essentiell, dass es eine Bibliothek gibt und ich mich an dem Ort auch sehr wohlfühle.
Mhm.
Und es gab bei uns auch immer eine Sommerolympiade, wo man dann so und so viele Bücher irgendwie in den Sommerferien gelesen haben muss. Und ich war eine Schnellleserin als Kind. Hat sich heute geändert. Heute lese ich ja sehr langsam und auch viel weniger. Aber damals habe ich
verschlungen.
Und dann habe ich gewonnen mit anderen Kindern. Und der Gewinn war, dass man in der Stadtbibliothek übernachten darf.
Mhm.
Und das war
super cool.
Das war so aufregend. Und ich weiß noch, also ich habe mich so mit 2 Jungs richtig gut verstanden. Und wir haben es dann immer versteckt. Die Erzieherinnen haben uns gehasst, weil wir wollten nicht schlafen gehen. Und ich weiß noch, wie dann, irgendwann habe ich dann, es war so ein gläsernes Gebäude. Und dann irgendwann, wir haben uns halt immer irgendwo versteckt und dann uns Schauergeschichten vorgelesen und so. Und halt total nerdy. Und dann irgendwann sah ich bei dieser Glasfassade, wie die Sonne aufgeht. Und dann dachte ich, wow, das ist das erste Mal, dass ich die Nacht durchmache. Jetzt bin ich erwachsen.
Ja.
Und das, also es war so ein starkes Gefühl. Und ich dachte einfach im Nachhinein, wie lustig, dass ich so die erste Nacht, die ich durchgemacht habe, in einer Stadtbibliothek.
Naja. Jeder hat ja so seine Definition fürs Erwachsenwerden. Da ist ja schon irgendwie was dran. Weißt du denn, wie es dann so in der Jugend mit dem Lesen bei dir weiterging und was dich da besonders, ja, beeindruckt und geprägt hat?
Ja, also die Suche nach traurigen Büchern zog sich durch und fort und weiter. Ja. In der Jugend war ich ja, das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal erzählt, gerade auch in der letzten Folge, war ich in der Jugendjury vom Deutschen Jugendliteraturpreis. Das hatte dann auch natürlich sehr mein Lesen beeinflusst und vor allem hat es aber beeinflusst, wie ich mit anderen Leuten über Literatur rede, also dass man so eine Kritik quasi übt und das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, Lesen muss gar keine einsame Sache sein, sondern kann auch eine Gruppensache sein, insofern, dass es auch die Bücher irgendwie größer macht, wenn wir darüber reden, so wie es ja auch zu zweit heute machen. In der Jugend, ich wollte ja auch unbedingt irgendwie Autorin werden und dachte
schon als Kind oder
schon als Kind, ja.
Ja?
Ja, ganz früh. Ja.
Lustig, da muss ich kurz einhaken und sagen, dass ich mir Schulhefte gekauft habe und die mit Geschichten vollgeschrieben habe und mein erster Roman hieß Der Feigling, ein Western. Der im Sezessionskrieg spielt, aber weil ich nicht wusste, wann der ist. Also ich hatte irgendwann mal gehört, es gab einen Unabhängigkeitskrieg zwischen Nord- und Südstaaten, hatte das aber irgendwie nach Texas verlegt, 1815. Und die Geschichte von der Feigling ist, dass ein Soldat sich vor dem Feind nicht bewährt und als Feige gilt und irgendwie dann von der restlichen Kompanie getrennt wird und dann eine extrem mutige Reise durch sämtliches Indianergebiet macht und wieder zu seiner Kompanie zurückkommt. Und diesen Roman habe ich in der Grundschule im Kunstunterricht vorlesen dürfen, anstatt selber zu malen. Und dann fing es an, da war ich aber dann schon im Gymnasium, dass ich dann entweder einen Freund oder meine beiden Cousinen, jetzt wird es echt sick, verdonnert habe, aufzuschreiben, was ich diktiere. Ich
Nein.
soll laut meiner Mutter mit Händen auf dem Rücken im Kreis gelaufen sein und den Roman Das Kolosseum diktiert haben, nachdem ich Quo Vadis gesehen hatte. Und dann kamen Gruselgeschichten und meine Cousinen haben eifrig mitgeschrieben und weil die Hand dann manchmal bei der einen nicht ging, hat dann die andere weitergeschrieben und dann sieht man immer, wie die Schriften wechseln, aber beide viel schönere Schriften haben als ich.
Oh nein.
Und dann habe ich auch Karten dazu gezeichnet und so und die dann vorne in die Hefte reingeklebt und geschäftstüchtig wie ich bin in der 5. und 6. Klasse. Jetzt, das wäre ein bisschen peinlich. Till Pickard, entschuldige bitte, ja. Till Pickard war mein Schulfreund, der dann diese Hefte abschreiben musste, weil ich zu blöd war, einen Kopierer zu finden. Und dann habe ich diese abgeschriebenen Hefte verkauft für 50 Pfennig oder eine Mark und das Geld komplett für mich behalten. Und Till Pickard, der die abgeschrieben hatte, hat irgendwie nur einen feuchten Händedruck bekommen. So fing meine Autorenkarriere an.
Ist das lustig? Ist das lustig?
Das ist auch wirklich schrecklich. Irgendwelche Schüler vom Avisus-Kolleg müssten auch noch Hefte vielleicht haben.
Wahnsinn.
Von diesem ganzen. Ich habe auch selber noch ein paar.
Okay, du hast direkt eigentlich damit Geld gemacht, ne?
Ich habe direkt Geld. Also, ich wollte gleich Schotter sehen. Wobei natürlich, sagen wir mal, eine Mark, wenn das Heft selber schon irgendwie 30 Pfennig gekostet hat, das war jetzt also nicht so die Gelddruckmaschine.
Naja,
ist es ja bis heute nicht.
Da verdienst du mehr daran als prozentual, als wenn man heute als Autor im Verlag irgendwie
Till Pickard, wenn du das hörst, du hast einige Kaffee, Biere, Limos bei mir gut, ja. Es ist mir wirklich peinlich. Und meine Cousinen, ihr bekommt auch nochmal irgendwie einen Blumenstrauß.
Ist das süß.
Dieser kleine Schreibtyrann.
Wahnsinn.
Ich war vor allen Dingen, muss man dazu noch wissen, ne, ein körperlicher Spätentwickler. Ich war ziemlich klein, hatte eine hohe Stimme, war erst mit 13, 14 im Stimmbruch. Das heißt, mein Freund Till war größer und weiterentwickelt und meine Cousinen auch. Und dann stehen da so bereits voll in der Pubertät befindliche und so ein kleiner Reserve-Napoleon läuft da rum. Ja, und dann sagte der Römer, ich bringe dich um. Schreib das auf, Britta, los.
Und genau so.
Naja, was soll man machen? Okay, aber zurück zu dir. Ich musste da kurz unterbrechen, weil mir das gerade siedend heiß eingefallen
ist. Auf jeden Fall. Ich möchte auch dazu ergänzen, die erste Geschichte, die ich geschrieben habe, war auch in der Schule. Und es war eine, es handelte von einem Gespenst, das sich vor anderen Gespenstern fürchtet.
Oh nein.
Und so Angst hat, dass es sich einfach in eine Schatztruhe einschließt und dann aber nicht mehr rauskommt. Und da endet die Geschichte.
Aber das ist eine gute Idee, finde ich.
An sich, total. Ja. Und ich war auch ganz stolz darauf. Also ich habe auch als Kind, und ich war jetzt nicht das Kind mit dem größten Selbstbewusstsein, aber ich hatte das Gefühl, meine Geschichte ist viel besser als die der anderen.
Mhm.
Aber ich habe keine gute Note bekommen, weil ich so viele Rechtschreibfehler, also, also ich hatte so viele Grammatikfehler, weil mein Deutsch ja nicht so gut war. Und das wurde ja mitbewertet.
Ja, und das mischt sich dann, ne? Das Schreiberische und das Rechtschreiberische.
Ja, ja.
Ja, unfair, aber wahr.
Naja, so ist es.
So ist es, so war es an der Schule.
So war es an der Schule, das war manchmal ein bisschen frustrierend. Naja, genau, in der Jugend. In der Jugend, ja, in der Jugend habe ich ja auch schon auch viel selber geschrieben. Und genau, ich hatte, da war ich. Ich wollte ja Autorin werden und ich dachte, es gibt so bestimmte Sachen, die man gelesen haben muss.
Ah, okay.
Also habe ich dann.
Du bist planvoll vorgegangen.
Genau. Ich habe sehr viel Hemingway gelesen.
Wie bist du denn darauf gekommen?
Ach ja, ich weiß auch nicht.
Okay, ja, vielleicht hat irgendjemand gesagt, das sind so State-of-the-Art-Kurzgeschichten.
Genau, ja.
Alles
ja,
verknappt, da lernt man Stil.
Irgendwie sowas.
Keine Adjektive, so macht man's, ja.
Ich hatte das Gefühl, es ist, also man hat dann schon irgendwie auch so Autorennamen mitbekommen, wo ich dann dachte, ah, das muss ich gelesen haben. Auch so Virginia Woolf war für mich oder Sylvia Plath, auch die Gedichte habe ich dann auch gelesen. Also es war so sehr englischsprachig fokussiert auf jeden Fall. Ich habe dann auch natürlich auch sehr vieles im Original gelesen, weil ich das bei mir sehr wichtig war. Ja, naja. Und das waren so Sachen, die ich, wo ich dachte, ah, da wachse ich jetzt als Autorin. Und ich glaube, das fing dann, ich habe dann auch sehr viel belächelt, was vielleicht andere gelesen haben in dem Alter, weil ich dachte, ich lese schon Erwachsenenliteratur. Mhm. Ich habe Julie C. irgendwie ganz toll gefunden. Mhm.
Du warst dann vielleicht ein bisschen die Hermine in Hogwarts.
Ja, so ein bisschen.
Eine kleine, hochbegabte Streberin.
Harry Potter habe ich gehasst.
Ja, natürlich.
Harry Potter, da konnte ich nichts mit anfangen. Ich war da einfach nicht, das war einfach nicht mein Ding. Ich glaube, die ersten zwei Bände habe ich gelesen. Dann
als das kam, war ich ja schon erwachsen.
Ja.
Deswegen ist das für mich nicht so relevant gewesen. Ich hatte nicht um mich herum die ganzen Jugendlichen, die Harry Potter gelesen hätten.
Ja, ja, doch. Ja. Bei mir war es ein großes Thema im Umkreis. Aber wahrscheinlich war es auch deswegen. Aber das war wirklich ein bisschen so, dass ich so besessen davon war, dass ich wollte in der Literatur leben. Und ich bin dann so total normativ irgendwie damit da umgegangen. So, was ist gut, was ist schlecht? Ich will nur die guten Sachen lesen.
Das finde ich voll interessant. Das klingt irgendwie viel planvoller und in einer gewissen Weise erwachsener als bei mir. Also, dass du so mit 13, 14 gesagt hast, ich will Autorin werden, also muss ich die guten Sachen lesen. Ja. Ich habe dann so einen Kanon. Da würde ich sagen, in dem Alter habe ich zwar auch alles Mögliche gelesen, aber ich hätte nie so gedacht, ich will das und das werden, deswegen muss ich jetzt so und so vorgehen und das ist gut und das ist schlechte Literatur. Das war, also, da war ich viel naiver im Umgang.
Ja.
Ich habe einfach irgendwie gelesen, ob das jetzt ein John Sinclair-Heftchen war, Sagen des klassischen Altertums oder irgendwie vielleicht auch eine Geschichte von Hemingway. Das war für mich alles irgendwie nur entweder unterhaltsam oder nicht. Oder entweder so geiler Scheiß, wo ich dann Fantasien hatte und dann das nachspielen wollte oder irgendwie damit gearbeitet habe oder nicht. Aber so literarische Wertmaßstäbe oder so Jurygedanken, die kamen bei mir wesentlich später. Ich würde sagen, selbst mit Anfang 20 hatte ich die noch nicht richtig. Also,
ich glaube,
viel naiver.
Bei mir war es, also spielte auch eine Rolle dadurch, dass es gab ja in meinem Umkreis irgendwie 0,0 Autoren oder ich hatte das Gefühl, ich weiß ja noch nicht mal, wie ich da hinkomme in diese Literaturwelt.
Ja, aber du hast dir die Frage gestellt. Ich wusste es auch nicht, habe aber nie die Frage gestellt.
Und ich hatte aber dann direkt schon so Existenzsorgen. Ich dachte
nein.
So, doch wirklich, ich dachte so als Autor.
Ich will Schriftstellerin werden,
genau,
aber wie?
Aber wie? Und das kann man sich eh nicht leisten. Das heißt, ich muss irgendwie einen anderen Beruf. Und es war schon für mich dann auch sehr früh klar, ich möchte irgendwas im Literaturbetrieb machen. Damit ich
aber
irgendwann.
Das ist ja voll krass. Aber wie, aber kannst du noch irgendwie rekonstruieren, woher deine Vorstellung kam, dass es so geil sein muss, eine Schriftstellerin zu sein? Da hat man ja doch irgendwelche Bilder im Kopf.
Ja, ich hatte.
Ja, also, ja. Lass es raus.
Ich weiß noch, also ich bin ja in der Chat Generation aufgewachsen. Mhm. Das heißt, irgendwie so die Kommunikation innerhalb von Freundschaften verlief ganz viel über Schüler-VZ oder später dann über Facebook. Und ich weiß noch, dass ich es ganz toll fand, wenn Freundinnen von mir Liebeskummer hatten, dass ich denen immer ganze Texte geschrieben habe, um sie zu trösten.
Ach, du grüne Neune, ich sehe ein Geschäftsmodell. Das könntest du heute wieder anbieten.
Und die Resonanz dafür war sehr groß. Ja. So, oh mein Gott, das berührt mich.
Hast du denn da geschrieben? So nach dem Motto, ich kann deine Trauer verstehen und das ist alles ganz schlimm, aber es geht vorbei.
Ganz viele Metaphern, glaube ich.
Jede Nacht folgt ein neuer Morgen. Ja, andere Kinder haben auch schöne Söhne.
Dein Herz ist ein See, der gefroren ist.
Ja, meine Texte sind die Axt dafür. Alter Schwede, das ist ja auch geil.
Und ich weiß noch, dass ich da richtig Freude dabei hatte, dass ich dachte, weil dieses Resonanzkriegen war toll. Und ich habe mich auch richtig hingesetzt, habe mir Mühe gegeben. Ja. Und dann dachte ich, das ist irgendwie, ich will genau das, ich will Menschen berühren. Und ich will die Resonanz dafür auch haben. Und ich glaube, das war das. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich in Kommunikation, also im Reden, viel schwächer und auch tatsächlich auch unintelligenter bin, als wenn ich meine Gedanken verschriftlichen kann. Also ich fand das selber immer spannend, auf was für Gedanken ich komme, wenn ich erstmal lange genug daran schreibe.
Also liebe Zuhörerinnen, stellt euch vor, wir würden diesen Podcast hier skripten, wie scheiße intelligent Nefeli dann rüberkäme. Ja? Wenn sie das vorher alles aufschreiben würde, das wäre der Hammer. Ja? Ihr würdet mit den Ohren schlackern.
Ja.
Es wäre eigentlich zu viel, so ist es genau noch erträglich.
Also so
kriegen wir es noch gerade hin.
Nein, und es kommt auch noch hinzu, dass ich, also das kann ich auch sagen, meine Mutter ist eher ein relativ, ich sag mal, strenger Charakter, der auch mal eher immer lauter war als ich. Und ich glaube, so gerade zu Hause war dann so Schreiben für mich meine Möglichkeit, auch endlich selber mal zu Wort zu kommen.
Mhm.
Nicht, dass ich ihr irgendwas davon gegeben hätte, aber es war halt so mein Raum, um halt irgendwie so Freiheit zu haben. Mhm. Und ich glaube, und ich hatte einfach das Gefühl, ich liebe Bücher, ich finde Lesen toll, ich fände es toll, selber mal ein Buch zu haben, dass dann andere das Lesen auch vielleicht auch toll finden. Und ich habe da meinen kompletten Freiraum und niemand kann mir zwischenreden. Und ich glaube, dieses niemand kann mir zwischenreden, das habe ich nirgendwo gefunden, so sehr wie beim Schreiben.
Mhm. Okay.
Das war dann schon eine Faszination.
Ja, ich glaube, ich hatte auch so ein bisschen diese leicht, man könnte es positiv sagen, freiheitsliebenden, negativ sagen, asozialen Assoziationen mit dem Schreiben, weil ich weiß noch, dass ich so mit 13, 14 sehr viel so rumfantasiert habe, wenn ich erwachsen bin, lebe ich allein in einer Villa am Waldrand und habe eine riesen Bibliothek und so einen Experimentierkeller. Und ich glaube, ich fand dann schon so Figuren wie den Viktor Frankenstein cool oder die ganzen Gestalten bei Edgar Allan Poe, den ich in der Kinder- und Jugendbibliothek in der 4. Klasse entdeckt hatte. Das hat mich total geflasht. Darüber habe ich auch schon in der Edgar Allan Poe-Folge gesprochen, dass das so der erste ganz große Einfluss war. Und ich halt immer diese Typen, die so intellektuell neurotisch da ihre Sachen beschreiben, da dachte ich immer, das ist einfach total geil.
Ja.
So. Irgendwie hatten die auch selten Geldsorgen und selten irgendwie enge Bindungen an andere. Alles, was ich irgendwie stressig gefunden hätte, kam da nicht vor. Stattdessen irgendwie so existenzielle Probleme wie, oh, meine tote Frau steht nachts wieder vor dem Bett oder sowas. Und das fand ich irgendwie anheimelnd. Und ich dachte vielleicht, bin mir nicht so sicher oder hatte so eine Vermutung, dass Schriftsteller sein bedeutet, dass man alleine arbeitet und die Leute einem nicht auf den Sack gehen. Also ein bisschen ähnlich wie bei dir.
Ja, ja.
Das ist so, dass man so irgendwo alleine lebt und dass man aber auch so übermäßige Anerkennung bekommt. Also so ein bisschen nach dem Motto, du arbeitest die ganze Zeit alleine, dann gehst du kurz raus und da steht dann die Menge und sagt, da ist der, das Genie, da ist es, kniet nieder und du winkst einmal kurz und verschwindest wieder in deiner Villa und machst den nächsten Schabernack.
Ich sehe da ein Muster.
So war eigentlich der Plan. Stattdessen jetzt Lesungen vor 5 Leuten, wo dann einer aufzeigt so, ja, aber das ist doch total langweilig. Ne? hier, Herr Neff, 50 Euro für Sie und Sie bekommen noch einen Gutschein für unsere Büchertheke. Wiedersehen. Ja, und ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt. Und das alleine arbeiten, das besteht ja auch nur darin, dass man aus dem Fenster rausschreit, mach den scheiß Laubbläser aus, du Idiot. Naja.
Ja, Expectation versus Reality, ja, würde ich Erwartung. Mal sagen.
Was hast du noch gelesen, so bis du dann volljährig warst? Machen wir mal diesen Zeitraum noch.
Oh Gott.
Wo hast du noch geweint oder gelacht oder gesagt, ich möchte auch so schreiben können? Was war die erste Autorin oder der erste Autor, der du gesagt hast, so will ich auch?
So will ich auch. Okay, was war das? Da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Also was ich gelesen habe, was ich aber ein bisschen wie ein Guilty Pleasure anfühlt, wobei ich eigentlich heute sagen würde, dass es eigentlich immer noch sehr gut ist, sind die Jugendbücher von John Green. Die fand ich alle.
Kenn ich null. John Green, okay.
Genau, das war, glaube ich, der erste Autor, wo ich dann auch richtig drauf gefiebert habe, dass dann das neue Buch endlich rauskommt. Ja. Das war toll, weil ich dann so vieles hintereinander weglesen konnte irgendwie. Mhm. Das fand ich sehr, sehr gut. Und so die erste, was waren so die ersten Lektüren, wo ich dachte, das hätte ich gerne geschrieben? Ich glaube, so weit habe ich dann gar nicht gedacht, weil ich...
Warst du damit beschäftigt, den Literaturkanon neu zu begründen?
Ja, ich war auch noch so demütig. Ich war dann auch einfach so demütig. Irgendwann hatte ich eine Anton-Tschechow-Phase, das weiß ich noch. Da fand ich, irgendeine Zeit lang wollte ich auch Dramatikerin werden und habe dann so Theaterstücke gelesen. Sarah Kane.
Oha.
Sarah Kane hat mich. Sarah Kane, das hätte ich, glaube ich, alles gerne geschrieben. Ich weiß doch.
So schlimm.
Das ist, da war ich irgendwie 15.
Oha.
Und habe das so weggelesen und zwar mehrfach und habe dann mir auch so Notizen reingemacht und so Querverweise gesucht in ihren Texten und so. Ich habe das richtig analysiert. Das war so, glaube ich, der erste Text, den ich so richtig auch analytisch angegangen bin, also wo ich dann mit Textmarkern und auch
also welches zum Beispiel, dieses Psychosis
247-348. Ja. Das fand ich sehr einnehmend.
Krass.
Ja, und also ich erinnere mich auch an viele Sachen einfach gar nicht mehr so gut, aber ich glaube, genau das war das waren so die hauptsächlichen Sachen.
Wie bist du denn an die Kane gekommen? Die liegt ja jetzt nicht überall aus. Das ist ja schon spezieller.
Ich glaube, ganz oft war ein Quellenfundus war für mich Tumblr. Tumblr war damals so ein Blog. Also ich hatte dort auch meinen eigenen Blog und da wurde dann in der Timeline, ich war sehr auf, mein ganzer Blog oder mein ganzes Interesse bei Tumblr war halt Literatur, auf Literatur spezialisiert. Und ganz oft habe ich dann irgendwelche Zitate aus irgendwelchen Büchern auf meine Timeline gespielt bekommen von anderen Usern, denen ich gefolgt habe. Und ich glaube, da waren dann irgendwelche Zitate von Sarah Kane, die ich so stark fand, weil sie konnte auch sehr pointierte einzelne Sätze schreiben. Und da habe ich dann ganz vieles immer nachgeguckt. Und ansonsten, wie bin ich sonst an Bücher gekommen? In Bamberg, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es den Fundevogel, das ist ein modernes Antiquariat. Und da sind auch die Bücher einfach auch dementsprechend sehr günstig. Und die haben eine tolle Auswahl. Also bis heute ist es auch so, wenn ich dort reingehe, ich gehe nicht mit weniger als 5 Büchern raus, weil ich so begeistert bin. Da habe ich dann einfach auch vieles gefunden. Also Selbstmord zum Beispiel von Edouard Levé habe ich dort gefunden und gekauft. Und da war ich auch, glaube ich, irgendwie 17, 18 oder so. Also irgendwie. Und manche Sachen haben mich einfach angesprochen.
Hast du denn auch neben diesen doch recht düsteren Sachen wie Edouard Levé, Sarah Kane, Sylvia Plath und so auch irgendwie so eine Art heitere Seite, ein Guilty Pleasure für leichte Literatur, Belletristik, Frauenromane, wie man früher gesagt hätte?
Das habe ich alles in Serien ausgelebt. Also für mich war es ganz klar
Literatur ernst.
Literatur ernst.
Fernsehen Fun.
Ja, ich durfte so viel Fernsehen gucken, wie ich wollte.
Ja.
Und hab alles geguckt.
Ja, und das da war dann der Spaß.
Das war dann mein Spaß.
Gilmore Girls.
Gilmore Girls habe ich nie geguckt, aber irgendwie, keine Ahnung, Scrubs war großartig. Ja.
Brooklyn Nine.
Das war, glaube ich, auch zu jung für Full House. Ja. Full House lief bei RTL 2 nachmittags, fand ich toll.
So liebes bisschen, ja. Meine Güte.
ja, das war, und das war noch so ein bisschen, also die Guilty Pleasures waren dann eher so in der, im Fernsehen. Aber gelesen habe ich wirklich sehr ernsthaft. Ja, ich hatte auch das Gefühl, ich schäme mich sonst, wenn ich irgendwas lese, wo ich nicht dahinter stehen kann. Also John Green war vorhin schon für mich schon grenzwertig,
ja, okay.
Guilty Pleasure-mäßig, mhm. Wobei die Bücher wirklich gut sind, mhm. Aber da, ja. Wie war es bei dir?
Eher kunterbunt, also wirklich sehr beeindruckt war ich noch von Gustav Schwab, Sagen des klassischen Altertums, da war ich gleich so 10 und da gab es halt wahnsinnig gute, ich glaube, so Linolschnitte drin. Das waren unglaublich krasse Bilder. Ich habe das Buch auch noch. Das habe ich mir dann angeguckt und dann diese etwas trocken geschriebenen, aber inhaltlich sehr wilden Geschichten gelesen über den Trojanischen Krieg, Herakles, Odysseus und so. Und gerade die Odyssee fand ich mega spannend. Habe das dann auch in meinem Kinderzimmer nachgespielt und hatte auch so ein ausrangiertes Klavier, auf dem habe ich dann musiziert und dazu die Odyssee gesungen. Also immer so, ja, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Da war auf jeden Fall immer Buhai in der Bude. Und dann habe ich so einen bunten Mix gemacht aus, aha, Kafka, okay, mal gucken. Dostojewski hat meine Mutter immer angepriesen, das habe ich dann auch gerne gelesen, so mit 15, 16. Dann aber auch immer Horrorautoren, also Stephen King war mir oft zu langatmig, da mochte ich, das erste, was ich in der Hand hatte, war Carrie, das fand ich super, das war auch noch recht kurz. Aber dann habe ich S angefangen und dachte so, boah, nee, zu lang. Und fand dann viel geiler Lovecraft-Geschichten. Ah, das habe ich total gerne gelesen. Da habe ich mir dann auch alles besorgt. Irgendwie diese kleinen violetten Bände von Suhrkamp. Und habe auch oft in einer Buchhandlung gesessen. Und zwar in Bad Godesberg beim Bücher Bosch hieß der. Da gab es oben in der ersten Etage so Sitze. Und da konnte man sich hinsetzen und lesen. Und da habe ich dann immer so Horroranthologien gelesen. Oder Clive Barker, die Bücher des Blutes. Und bin dann mit dem Kopf voller finsterer Ideen nach Hause und habe dann selber wieder irgendwas schreiben wollen. Und ich bin manchmal nach der Schule, statt nach Hause zu gehen zum Mittagessen, dann 2-3 Stunden bei Bücher Bosch versackt. Und hab das, also als ich dann schon 16, 17 war, so als keiner zu Hause mit Mittagessen wartete. Meine Mutter hat irgendwann nochmal angefangen, sich beruflich zu engagieren. Und mein Vater hat dann manchmal für mich gekocht, aber das war so schrecklich, sowohl das Essen als auch mit meinem Vater da zu sitzen, dass ich dann einfach nicht, habe ich dann gesagt, ich komm nicht und hab dann gelesen. Und irgendwie ein Fischbrötchen von Nordsee gegessen vorher und dann da 2-3 Stunden Clive Barker gelesen. Das war cool. Was man vielleicht noch sagen muss, dass ich auch nicht nur Literatur oder Schundhefte gelesen habe, sondern auch Sachbücher gerne. Und da hatte meine Mutter, glaube ich, einen Einfluss, weil als ich echt noch klein war, da habe ich bei der so Bücher über Poltergeister und Pendeln und Esoterik entdeckt. Und hatte meine Mutter auch so eine Phase. Und da habe ich das auch irgendwie heimlich gelesen und war total durcheinander. Ich dachte, wie Poltergeister, wie außersinnliche Wahrnehmung, UFO-Landung und so. Das musste ich alles ganz genau wissen.
Super spannend.
Super spannend. Und das führte dann nachher dazu, dass ich sehr viel über Esoterik, Psychologie und auch richtig so Magie gelesen habe. Also irgendwann zu Weihnachten, ich glaube, da war ich 16, habe ich mir das Buch Magia Naturalis schenken lassen, wo alte Zaubersprüche aus der Barockzeit oder aus der Renaissance drin sind, mit so Sigillenmagie und so Dingen. Und dann wollte ich auch magische Rituale machen. Also ich wollte nicht nur eine Bibliothek und ein Labor, ich wollte dann irgendwann auch so einen Ritualraum, wo man so Pentagramme auf dem Boden zeichnet und Dämonen beschwören kann, die einem dann irgendwie Wünsche erfüllen und so. Also du siehst die Richtung, ne? So.
Ich bin so enttäuscht, dass du nicht diese Villa hast, weil ich würde diese Villa gerne von dir betreten.
Naja, ich arbeite dran. Okay, ich meine, du warst schon mal an der Ostsee, du weißt, da ist noch einiges möglich. Und eigentlich lebe ich ja fast so, wie ich das damals mir vorgestellt hatte. Gut, ich bin jetzt verheiratet, die Frau wohnt leider mit mir in derselben Wohnung. So, das passt nicht so ganz. Ne? Ja, das war alles mal anders geplant, aber ansonsten
Geht schon in die Richtung.
Geht das sehr in die Richtung, ja.
Ich kann auch gerne mal vorbeikommen, nur, du kannst mir diktieren.
Mit Facebook habe ich nicht gerechnet und dass ich jetzt manchmal 1-2 Stunden am Tag irgendwo auf sozialen Medien bin und mir die Sachen durchlese oder auch kommentiere, wie jetzt bei Christiane Rösinger sagt beim Tatort ab, weil Flake da mitspielt und sie das System Rammstein nicht unterstützen will. Und dann gehe ich sehenden Auges in diese Diskussionen. Und das ist eigentlich alles ganz fürchterlich. Und mit sowas hätte ich nicht gerechnet. Und das entspricht auch nicht meinem früheren Selbstbild, weil der Erwachsene, den ich mir als Kind oder Jugendlicher vorgestellt habe, der hätte natürlich nie mit dem Pöbel über so einen Scheiß diskutiert und da einfach Facebook aufgerufen.
Ja.
Bis vor wenigen Jahren habe ich noch anderen Menschen gesagt, als sie mir Facebook gezeigt haben oder Instagram, das ist für Kinder, mach das aus. Was ist passiert? Wann habe ich meine Selbstachtung so verloren, Nefeli Kavuras?
Ich kann es ja nicht sagen, aber jetzt
sitzt du einfach hier. Das ist meine Aufmerksamkeitsgeilheit. Was sind diese beschissenen Likes? Für ein Like springe ich übers Stöckchen und diskutiere. Someone is wrong in the internet. I have to correct him.
Naja, und das ist ja auch eine Form von Schreiben. Also Kommentare zu schreiben, das ist so, du bedienst.
Schön, wie du das schön redest.
Ja, ich möchte.
Hey, ich schreibe auch.
Genau so. Übrigens, gezeichnet euer Autor, euer Facebook-Autor.
Nee, das muss eigentlich muss ich das wirklich mehr einschränken. Das ist mir auch schon halbwegs gelungen, aber ich finde das, das deckt sich nicht mit meinen früheren Vorstellungen von einem Leben abseits der Massen.
Ich glaube, das ist zum Beispiel bei mir der Vorteil dadurch, dass soziale Netzwerke für mich so früh schon da waren und zugänglich waren, dass ich da so den Reiz einfach verloren habe. Mhm. Also, dass es für mich so selbstverständlich ist. Und ich deswegen keine aktiv lange Zeit damit.
Ja.
Also eher so immer wieder kurz, aber gerade bei Facebook-Diskussionen steige ich aus, das mit zu viel Zeit.
Zu viel Zeit.
Ja.
Ja, sollen wir langsam in die
Gegenwart.
Jetzt schon in die Gegenwart, ja. Ja, wie unterscheidet sich dein Leseverhalten von heute von dem von früher, als du Jugendliche warst und gesagt hast, du hast sehr viel gelesen, du hast sehr schnell gelesen, du hast Sachen verschlungen, du hattest den Anspruch, ernste Literatur zu lesen. Also Serien konnten auch albern sein im Fernsehen, aber ein Buch musste irgendwie eine gewisse Hochwertigkeit haben, damit es bei dir auf dem Nachttisch liegen durfte. So, ja? Wie ist das heute?
Ich bin gnädiger. Ich bin auch interessierter an unterschiedlichen Bandbreiten und alles. Ich lese auch, also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich mir denke, nein, das würde ich würde dieses und jenes Genre nie lesen. Ich glaube, es ist so, also ein großer Unterschied ist tatsächlich Zeit. Ich hatte früher irgendwie mehr Zeit zum Lesen, was mir auch ein kleines Rätsel ist, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe eigentlich früher nicht mehr zu tun gehabt, aber irgendwie Schule war ja so anstrengend, dass ich mich frage, wie ich hätte, glaube ich, einfach mehr Energie. Und ich habe einfach, also meine Kapazitäten fürs Lesen sind heute irgendwie recht gering. Und vieles, was ich lesen muss, ist einfach schon so beruflich festgesetzt. Ja.
Für Mayrisch im Lektorat, dann irgendwelche Jury-Sachen.
Oder ich bin ja auch Veranstalterin. Da muss ich auch sehr viel prüfen.
Der Ziegel, den du mitgestaltest, genau. Da kommen ja irgendwie auch dann so 50 Texte auf euch zugerasselt.
Richtig,
ne?
Mehr. Oh, ja. Und also es ist einfach so, dass ich sehr viel lesen muss, ohne dass ich darüber entscheiden kann und auch sehr viel dadurch auch gerade beim Manuskripten oder so, man liest das ja nicht immer alles, sondern wenn man, es ist auch so, dass ich heute auch mehr abbreche oder auch wenn ich für Veranstaltungen Texte prüfe oder Bücher prüfe, dass ich dann nicht die ganzen Bücher lese und so, und das löst bei mir so eine Unruhe aus.
Du musst jetzt effizient lesen, ne?
Genau.
Ja.
Und ich muss sagen, da ist für mich Lachsbunch richtig, richtig gut, weil ich sonst, glaube ich, weniger lesen würde und auch weniger selber aussuchen würde, was ich lese. Mhm. Also es gibt wirklich Jahre, also so, schon so 2-3 Jahre in meinem Leben, wo ich mich fast geschämt habe, dass ich dachte, jetzt arbeite ich in diesem Literaturbetrieb, wo ich immer hin wollte. Und ich lese aber nicht mehr.
Ja.
Ich habe 2-3 Jahre eigentlich nur beruflich Sachen gelesen und ansonsten aber kein Buch gelesen.
Und dann kam ich mit der Lachsbranche-Idee und jetzt bist du wieder drauf.
Ja, und ich hatte auch eine richtige Leseflaute, dass ich auch dachte, ich habe auch gar nicht die Kraft, irgendwie abends noch 10 Seiten zu lesen. Also, es hat mich so angestrengt. Und ich merke auch heute immer wieder, dass Lesen auch so eine Übung ist.
Ja, kann man ein bisschen verlernen. So,
genau.
Ne? Diese Art von Konzentration.
Ja, ja.
Ja, das ist schade.
Hattest du mal eine Leseflaute?
Wenn ich eine ganz starke psychische Krise habe, kann ich mich nicht konzentrieren.
Mhm.
Also daran merke ich dann so, jetzt ist es wirklich ernst. Ja. Jetzt muss ich die Medikamente hochfahren.
Ja.
So. Aber sonst habe ich das eigentlich nicht, weil ich immer am Lesen dran geblieben bin.
Mhm.
Und hat sich auch geändert, weil ich, ja, so wie du jetzt viele Bekannte, Freundinnen, Freunde habe, die auch schreiben. Mhm. Und die mir dann mal ihr Manuskript zeigen oder ein Buch kommt dann von denen raus und das besorge ich mir. Und dann lese ich eben dadurch viel mehr Gegenwartsliteratur.
Ja.
Und auch viel, manche müssen jetzt vielleicht weghören, viel einfach mittelmäßige Sachen.
Mhm.
Die jetzt weder irgendwie schlecht sind, noch aber irgendwie was wirklich Neues oder sprachlich Interessantes enthalten oder jetzt so mir, für mich irgendwie gemacht sind, sondern ich lese das dann so, ja, weil es irgendwie jetzt vielleicht auch gerade besprochen wird, so wie wir den Stuckrad-Barre da dieses noch wach gelesen haben. Ja, das hätte ich früher, glaube ich, nicht gelesen. Oder ja, wenn dann ein neues Buch von einer Autorin rauskommt, die ich kenne oder so.
Ja.
Da merke ich dann manchmal, dass es so ein bisschen Pflichtlesen ist. Oder dass ich auch bei so Gegenwartsbüchern denke, ich muss irgendwie dranbleiben. Und dann lese ich meiner Frau relativ viel vor oder sie mir. Und oft sagen wir dann aber auch so, ja. Also gerade aktuell lese ich meiner Frau Das Kaff von Jan Böttcher vor. Und das ist ein interessantes Buch, weil das ist, glaube ich, das langweiligste Buch, das ich je gelesen habe. Das ist sensationell langweilig und mich beruhigt das. Ich lese da gerne draus vor. Das ist so wie Mandala malen oder so. Geht um irgendwie so, jemand baut ein Haus. Sehr detailliert. Und meine Frau aber wird davon nervös und sagt dann so, hör auf, das macht mich wahnsinnig.
Szenen einer Ehe.
Ja, aber solche, also wir lesen dann so ja, und so Sachen vor, die jetzt ja, irgendwie in den letzten Jahren erschienen sind.
Ja.
Und das sind so, das ist so Hit or Miss. Manchmal sind da coole Sachen dabei. Also ganz cool fanden wir noch von Christine Bilkau Die Glücklichen, auch wenn das auch jetzt nicht so ein total fesselndes Buch ist, aber es halt irgendwie nach. Ich fand da auch die Figuren gar nicht so sympathisch und den Konflikt auch nicht so auf den ersten Blick ansprechend, aber das hatte was zum Beispiel. Dann habe ich jetzt mit Maren, also mit meiner Frau, neulich von Moritz Hürtgen Der Boulevard des Schreckens gelesen. Das ist so eine Groteske, die in so einer bayerischen Kleinstadt spielt und mit vielen absurden, fantastischen und auch gruseligen Elementen arbeitet. Das hat uns beiden ziemlich viel Freude gemacht. Es ist irgendwie eine ganz andere Art von Buch.
Mhm.
So, also sowas schreiben sie heute gar nicht mehr. Und ansonsten lese ich aber auch heute noch viele Sachbücher. Mhm. Also zum Beispiel ein ganz seltsames Buch, Karen Horney, Der neurotische Mensch unserer Zeit. Total aktuell, obwohl es aus den 50ern ist. Wenn man Wahlergebnisse verstehen will, einfach mal da reingucken in dieses Buch.
Super.
Der neurotische Mensch unserer Zeit. Oder ich lese dann viel für mein Horror-Hobby, ne? Ein Buch, das ich vorstellen möchte, hier heißt Zombies, Vampires and Philosophy, New Life for the Undead, herausgegeben von Richard Green und K. Silent Mohammed. Das sind Artikel über ja, die philosophische Komponente bei ja, verschiedenen Untoten, Werwölfen, Mad Scientists und so drin. Tolles Buch. Dann lese ich aber auch über Japan. Das coolste Buch über Japan, das ich habe, ist, glaube ich, Japan's Cultural Code Words. Das ist 233 Schlüsselbegriffe, um die Attitüden, Mentalitäten und Verhaltensweisen der japanischen Menschen besser zu verstehen. Das schlüsselt einem meiner Ansicht nach sehr, sehr viel auf. Richtig cool.
Mhm.
Dann habe ich zuletzt gelesen etwas, wo ich überlegt habe, das für Lax Brandsch mitzunehmen, habe es dann aber nicht entschieden. Das ist von George Rodenbach, Das Tote Brügge. Da geht es um einen Witwer, der seine verstorbene Frau überhaupt nicht loslassen kann und dann in so einer Art Zwischenwelt in Brügge lebt und die Stadt spiegelt symbolistisch sozusagen seinen inneren Zustand und seine Todesnähe und sein Festhalten am Kummer wieder, bis er eine Schauspielerin kennenlernt, die seiner toten Frau aufs Haar gleicht.
Oh.
Und dann habe ich noch in den letzten Tagen gelesen, von Steve Rasnitz-Temm, Das langsame Fallen von Staub an einem ruhigen Ort, nämlich Lou Probstheim hat mit Gerrit Wustmann, der das übersetzt hat, Geschichten von diesem tollen amerikanischen Autor genommen, der so irgendwo Richtung Horror tendiert, aber dann zu wenig Genre-Regeln erfüllt.
Mhm.
Und das macht das gerade so spannend. Und den mochte ich auch als Jugendlicher schon gerne, diesen Erzähler. Und der Literatur-Quickie-Verlag Hamburg hat da so 11 Geschichten mit einer Länge von einer halben Seite bis 60 Seiten zusammengestellt, übersetzt und herausgegeben. In einer schönen Ausgabe. Ich habe da neulich draus vorgelesen, im Oberfett in Hamburg. Und ja, das ist auch ein ziemlich geiles Buch. Und manchmal, wenn man ja vielleicht keine Lust hat auf längere Texte, sind so Erzählungen oder Kurzgeschichten ja auch ganz cool.
Ja.
Und das Letzte, was ich von meiner Seite sagen will, bevor ich den Ball wieder zu dir rüberspiele, ist, dass wenn ich ein richtig gutes Buch lese, wo mich die Sprache und der Inhalt so umhauen und fesseln, wie zuletzt zum Beispiel bei Jon Fosse Melancholie, dann motiviert das mein eigenes Schreiben total. Mhm. Dann merke ich wieder, wie toll das sein kann. Und dann möchte ich auch wieder, wie schon als Kind oder Jugendlicher, in anderen Leuten das erzeugen, was in mir erzeugt worden ist durch das Lesen toller Texte. Ist das bei dir auch so?
Absolut. Das war bei mir bei Viktor Jort ganz krass.
Die Lügen meiner Mutter.
Genau.
Auch ein geiles Buch. Da war ich auch ziemlich geflasht von, muss ich sagen, ja.
Das hallt auch immer noch nach. Also ich habe das außerdem auch ein paar Leuten auch geschenkt und so.
Ja.
Und das hat mich auch beim Schreiben auch nicht beeinflusst, aber schon auch mir so neue Impulse gegeben, dass ich dachte, ah, so kann man das auch machen.
Ja, ja, ja.
Das ist so cool, wenn man Literatur, weil wir beide lesen ja irgendwie viel und viele Sachen ähneln sich natürlich.
Ja.
Und dann ist es so toll, wenn man auf Bücher stößt, die dann doch irgendwie in der Erzählform, also gerade wenn Form ein bisschen anders ist oder so, dann kriegt mich das so richtig, dann bin ich so fasziniert. Dann denke ich, ah, das geht also auch auf einem blanken Blatt Papier.
Ja, es gibt so zwei tolle Sachen beim Lesen. Ich finde, einmal ist das Einsichtengewinn, dass man das Gefühl hat, man kann zum ersten Mal etwas ausdrücken jetzt, was man bisher nur geahnt oder nicht richtig verstanden hat. Und durch die richtige Kombination von Worten macht es plötzlich so Klick.
Ja.
Und man hat irgendwie wie so einen Schlüssel zu sich selbst oder zu menschlichem Verhalten oder zu Zusammenhängen des Lebens. Und das andere ist ästhetischer Genuss, wenn Sprache ja irgendwie einem das Gefühl gibt, alles ist stimmig und aufregend und künstlerisch ansprechend und voll inspirierend. Mir geht es dann manchmal so, dass ich mittelmäßige Bücher ganz gerne zwischendurch lese, weil ich den Erregungszustand von guter Literatur gar nicht so lange halten kann.
Ja.
Ich hatte das auch bei John Updike, den Katrin Sättig mitgebracht hat, ich das von der Sprache teilweise so aufregend fand, dass es richtig geknistert hat in mir und ich dann froh war, danach wieder irgendwas nicht ganz so Wildes zu lesen.
Spannend.
Ja. Wie ist das bei dir mit der Freude auch an so Sachen, die einfach ganz okay sind?
Habe ich nicht so sehr. Ich glaube, ich lese dann einfach nicht.
Ja.
Also für mich ist dann lieber nicht lesen als mittelmäßig lesen.
Das wäre ja auch schon ein super Schlusswort, oder? Lieber nicht lesen als mittelmäßig lesen. Nefeli Kavuras.
Nee, wirklich, ich breche auch viele Sachen auch ab, wenn ich mich, also ich langweile mich auch leider recht schnell.
Ja.
Und wenn es mich nicht kriegt, dann mache ich lieber eine Lesepause.
Was mit Hörbüchern? Statt selber
gar
lesen,
nicht.
Sich beim Kochen was vorlesen lassen?
Ich bin nicht mit Hörbüchern aufgewachsen.
Ja.
Also dieses ganze Vorlesen ist, ich höre dann lieber einen Podcast oder so, weil ich das Dialogische auch immer spannend finde. Aber vorlesen lassen ist auch für mich nicht was Romantisches, dass man im Bett liegt und dann liest man sich was vor, das ist
Höre ich da Kritik an meiner Ehe raus?
Nein, absolut nicht. Das ist deine Ehe, ist deine Ehe. Wir sind ja nicht verheiratet, Anselm.
Ich weiß gar nicht, warum du das ansprichst. Oh Mann, ey. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr über eure Lesebiografie uns was schreiben wollt, dann macht das gerne an die Lachsbranche-Adresse oder falls ihr bei Instagram seid oder so da. Das würde uns auch interessieren. Wir lesen das gerne.
Absolut. Und vor allem, ich würde gerne, also ich, du hattest in der E-Mail, als wir über die Folge gesprochen haben, auch mich gefragt, ob man auch über sowas wie Guilty Pleasures reden kann. Und das ist mir ganz peinlich aufgefallen. Ich habe keine. Und ich fände es toll, wenn man mir oder uns literarische Guilty Pleasures zuschicken könnte, weil ich glaube, das wäre ein Kapitel in meinem Leben, das würde ich gerne jetzt starten.
Die Twilight-Saga, 50 Shades of Grey, das sind so bekannte Guilty Pleasures.
Twilight habe ich als Jugendliche sogar gelesen und mochte es. Aber ich war
jetzt wird es interessant.
Ich war 11 oder so.
Ja. Das ist interessant, ja. Ja, ich habe über Guilty Pleasures gar nicht so viel nachgedacht. Also sicherlich, ich habe viele John Sinclair-Kassetten gehört. Das ist auch schon ein ganz schöner Stumpfsinn. Und, semisexistisch auch. Oder auch manchmal diese Hefte gelesen. Ja, dann diese esoterischen Sachen, die ich gelesen habe, von etwas inspirierenden Dingen wie über die Kabbala bis hin zu wirklich großem Mummenschanz wie das Aussenden von Astralkörpern trainieren und ja, also das sind so Guilty Pleasures vielleicht gewesen. Ja.
Spricht mich alles nicht so an. Nee, nee, also wenn ihr ja gute nicht. Guilty Pleasures habt.
Wir sind ja auch nicht
habt.
Verheiratet. Nee, machen spricht das auch null an. Also, die macht eh was mit, ja.
Ah, schön.
Schön. Auf, ending on a positive note.
Yes.
Ich empfehle allen, Bastian Sick, der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Nein, totaler Quatsch. Streich das wieder. Wir hören auf.
Ja, ich empfehle das Buch, das ich zuletzt gelesen habe, total nerdig. Wir haben es nicht gut gemacht über der Briefaustausch von Max Frisch und Ingeborg
Ach,
Bachmann. Sind nur 1000 Seiten, Leuten.
Also ja, 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 ja. Schön in der Schmutzwäsche dieser beiden
ja.
Vollneurotiker wühlen, traurig. Da gucke ich lieber einen gemütlichen Horrorfilm, anstatt das zu lesen. Ich empfehle nochmal Das langsame Fallen von Staub an einem ruhigen Ort von Steve Ratznitsch-Temm, herausgegeben im Literatur-Quickie-Verlag aus Hamburg, ein kleiner, feiner Verlag. Das ist auch sehr schön aufgemacht. Hardcover, Lesebändchen, hübsche Covergestaltung. Gönnt euch. Tschö.
Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.